SWR 2 Leben.
Hallo, wir sind mit Herrn Lehmann verabredet.
Mit Herrn Lehmann sind wir verabredet, ja?
Siegfried Lehmann ist Polizist. Wir treffen ihn in der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete, wo er die Ausweise der ankommenden Menschen überprüfen muss. Auch wir kommen nicht ohne Kontrolle ins Haus.
Ihre Ausweise mal bitte.
Ja. Bei unserem Treffen hat Siegfried Lehmann noch 4 Monate Dienst vor sich. Es dauert eine Weile, bis wir die Personenkontrolle am Eingang passiert haben.
Herr Lehmann kommt gleich und holt Sie ab.
Okay, ja. Danke schön.
Schließlich sitzen wir mit Siegfried Lehmann in einem Besprechungsraum und lassen uns aus seinem Arbeitsalltag erzählen.
Ich habe immer irgendein kleines Spielzeug in der Tasche oder sowas. Oder meine Seifenblasen. Und dann, wenn dann die Kinder dann geweint haben oder dann Unruhe kam und so, dann bin ich einfach reingegangen. Meine Seifenblasen und dann sind sie rumgesprungen und schon war Ruhe. Das befriedigt mich dann. Da sage ich mir dann, war alles gut.
So gut lief es nicht immer in seiner Karriere. Siegfried Lehmann, Spitzname Tute, hat viel erlebt in seinen 40 Berufsjahren als Streifenpolizist in Berlin. Manches war so traumatisch, dass es bis heute nachwirkt. Ein Beispiel?
Wir haben einen Einsatz gekriegt, dass da jemand auf dem Balkon ist und Verdacht Suizid und war hingefahren.
Der Verdacht bestätigt sich. Ein Mann kauert auf der Balkonbrüstung. Während Siegfried Lehmann und sein Kollege auf die Haustür zulaufen, passiert es.
Auf einmal war so ein Rauschen, so ein Sch- und auf einmal macht es Plüm. Und der knallte genau vor mir runter.
Wie jemand aussieht, der aus großer Höhe aufs Straßenpflaster knallt, soll der eigenen Fantasie überlassen bleiben. Der Kollege, der mit Tute Lehmann zusammen im Einsatz ist, kommentiert den Anblick mit einem Spruch.
Wir waren beide geschockt. Und da sagt er, Tute, jetzt hast du ja mehr Hirn in den Beinen als im Kopf.
Damals lacht Lehmann über den Witz, wenngleich ihm im Inneren ganz und gar nicht nach Lachen zumute ist. Wie es zu dieser Zeit bei der Polizei üblich ist, überspielt er seine Erschütterung und seine Ängste.
Mein Name ist Kerim El-Sarraf, ich bin 32 Jahre alt und bin seit 2008 bei der Berliner Polizei als Polizeivollzugsbeamter.
Ein anderer Polizist, etwa halb so alt wie Siegfried Lehmann. Hat er deshalb halb so viele schlimme Erlebnisse? Kerim El-Sarraf ist bereits Führungskraft. Er arbeitet beim Lagedienst einer Polizeidirektion. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Funksprüche und Meldungen im Blick zu behalten und einzuschätzen, wo es zu brenzligen Situationen oder gefährlichen Einsätzen kommen könnte. Kerim El-Sarraf ist Polizist aus Überzeugung. Schon als Kind faszinierte ihn dieser Beruf.
Die Begeisterung hat nie nachgelassen. Und wenn man Blaulicht und Martinshorn hört, das macht ja irgendwie bei jedem Kind was. Also das triggert einen irgendwie. Das ist wahrscheinlich die Möglichkeit, Dinge zu erleben und Dinge zu machen, die man normalerweise nicht dürfte oder damit in Berührung kommt.
Kerim El-Sarraf zieht es zur Schutzpolizei. Er will den Erstkontakt im Geschehen, nicht Delikte verwalten. Für einen jungen Mann, der aus einer deutsch-ägyptischen Familie stammt, ist das eine ungewöhnliche Berufswahl nach dem Abitur. Aber in seinem bunt gemischten Freundeskreis reagiert niemand ablehnend.
Keiner meiner Freunde zur damaligen Zeit, mit denen ich auch immer noch befreundet bin, hat diesen Weg eingeschlagen. Die haben alle studiert, normale akademische Berufe und haben mich da aber vollends unterstützt. Also die fanden das sehr gut, dass ich das gemacht habe, meine Eltern auch. Gerade mein Vater, dem ist immer so eine berufliche Sicherheit auch, die natürlich mit dem Beamtentum einhergeht, wichtig gewesen.
Die Polizei sucht Männer wie Kerim El-Sarraf. Birgitta Sticher ist Professorin für Psychologie und Führungslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Sie bildet seit über 20 Jahren Polizisten aus und konstatiert, dass die Zahl der jungen Männer und Frauen mit Migrationshintergrund wächst.
Zur Polizei zu gehen, ist doch etwas, was auch für sie mit einem bestimmten Status verbunden ist. Man hat auch eine bestimmte Macht.
Denn die Polizei ist die Instanz, die für die Einhaltung der Regeln und Gesetze einer Demokratie steht und der die Bürger vertrauen können. Ganz anders als in vielen Ländern, aus denen die Eltern der Polizisten nach Deutschland gekommen sind.
Die erzählen mir auch, dass sie mitbekommen, dass ihre Eltern teilweise sehr stolz sind auf sie. Wir erleben das ja auch bei den Abschlussfeiern, den Stolz der Eltern. Hier sind wir eigentlich in der Gesellschaft, mit denen sie sich dann auch identifizieren, angekommen.
Siegfried Lehmann, der aus der ehemaligen DDR stammt, ist eher zufällig Polizist geworden. Zunächst lernt er Baufacharbeiter, wird Meister und will Berufsschullehrer werden. Doch nach dem Wehrdienst bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, hat er die Lust zum Studium verloren und landet über einen Kumpel bei der Polizei.
Durch einen Freund, der bei der Polizei in Cottbus war, habe ich mich dann da beworben und bin zur Polizei gegangen. Das war am 01.01.1986. Habe dann in Cottbus meinen Dienst verrichtet und 88 habe ich mich dann nach Berlin beworben und bin nach Berlin umgezogen.
Direkt nach der Wende beginnt Siegfried Lehmann als Streifenpolizist in Schöneberg-Nord. Genau dort beginnt auch Kerim El-Sarafs Laufbahn, allerdings 14 Jahre später. Wir wollen die beiden bei einer gemeinsamen Tour durch ihr ehemaliges Wirkungsfeld begleiten und etwas darüber erfahren, wie sich die Arbeit der Polizei in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Das ist der Plan. Doch es kommt anders.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lehmann. Hallo.
Bin ich jetzt allein oder kommt der Kollege noch?
Nee, der junge Kollege hat leider abgesagt. Der hat so familiäre Verpflichtungen, bei denen brennt es ein bisschen in der Familie.
Schade.
Also ein Gang mit Siegfried Lehmann alleine. So viel sei schon verraten. Es wird eine Tour durch sein ehemaliges Revier mit vielen auffühlenden Erinnerungen.
Hier bin ich von 1990 bis 2005 gewesen.
Und das war Streifendienst?
Auf dem Funkwagen, ja. In Zivil oder auch in Uniform.
Und was ist das hier für eine Gegend?
Das geht von gut bürgerlich bis eben drunter auf Hartz IV. Ja, ist alles vertreten hier. Wir hatten in dem Bereich den Drogenhandel und auch Prostitution. Und dann KDW, die Ecken und so, Ladendiebstähle.
Siegfried Lehmann ist inzwischen seit einigen Wochen pensioniert. Er mochte seinen Beruf, aber mit der zunehmenden Aggressivität auf der Straße kommt er nicht mehr klar.
Nee, brauche ich nicht mehr.
Dann bleiben wir in Sichtweite eines Hochhauses an einer belebten Straße stehen.
Ja, da kriege ich immer weiche Knie, wenn ich das Haus sehe. Da sind drei Mädchen aus dem Umland hierher gekommen, nach Berlin, Bahnhof Zoo ausgestiegen. Und dann sind sie hier hoch, wollten sich das Leben nehmen, haben sich angefasst, alle drei. Und eine ist dann gesprungen von denen. Und als wir ankamen, lag dieses Mädchen hier unten. Und da hatte ich da meine Tochter liegen sehen, weil lange blonde Haare wie meine Tochter und so. Und meine Tochter war auch gerade in diesem pubertären Alter. Und da hatte ich mich auch mit ihr so ein bisschen gestritten und dann kam das so irgendwie hoch. Das war ganz schön krass.
Polizistenalltag. Bilder, bei denen sensible Fernsehzuschauer schon beim sonntäglichen Tatort wegschauen. Auch Kerim El-Sarraf hat schreckliche Situationen erlebt. Menschen, die sich vor die U-Bahn geworfen haben. Oder eine Mutter, die ihrem kleinen Kind die Kehle durchgeschnitten hat, weil innere Stimmen sie dazu drängten. Anders als Siegfried Lehmann hat Kerim El-Sarraf jedoch schon in seiner Ausbildung gelernt, professionelle Distanz zu wahren, sich über seine Erfahrungen und Gefühle auszutauschen und sich, wenn nötig, Hilfe zu holen.
Ich glaube auch wirklich in der Zeit von dem Kollegen Lehmann, da war das alles noch sehr stiefmütterlich und auch mehr noch so, man zeigt das nicht und man verarbeitet das mit sich, außer man sucht sich vielleicht extern irgendwo Unterstützung, aber wenn man da vielleicht auch nicht so der Typ für ist, ja, und diesen ersten Schritt macht und einen da keiner begleitet und einem auch sagt, das ist okay, dass du schlecht träumst, es ist okay, dass es dir nicht gut geht, du bist auch nur ein Mensch.
Und dann war ja damals Sozialdienst. Da gehen Trinker hin und Spieler und so eine Leute. Und damit will ich nichts zu tun haben. Ich wollte da nicht hin. Niemals. Das war doch das Problem, dass da viele Polizisten dann getrunken haben oder sowas. Nein, die haben eigentlich ihre Sache verarbeitet in dem Sinne. Beim Bierchen dann. Also so über Gefühle wurde nicht so gesprochen. Also man wollte auch nicht als ein Weichei dastehen dann oder so. Nicht? Der Harte immer sein und so. Ja.
So, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für die spätere Aufarbeitung extreme Nachteile hat, wenn man erst viel, viel später damit anfangen kann.
Heute werden junge Polizisten wie Kerim El-Sarraf aufgefordert, über ihre Gefühle zu sprechen. Es ist erlaubt, auch mal Schwäche zu zeigen.
Gerade nach potenziell traumatischen Einsätzen sind Führungskräfte auch angehalten, ihre Mitarbeiter direkt auch zu befragen, ob man denn Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Meistens sollte man immer noch mal ein paar Tage später fragen, weil in dem Moment meistens alle Nein sagen. Vielleicht auch so ein Schutzmechanismus, auch ein Stück weit nachvollziehbar. Man vielleicht sich nicht die Blöße geben möchte vor den anderen. Aber ich wirklich viele, viele sehr, sehr positive Erlebnisse hatte von den Vorgesetzten, die immer wieder Einsatznachbereitungen durchgeführt haben. Alle eingesetzten Beamten zusammengeholt haben, ein Stück Kuchen gab, man einfach darüber gesprochen hat, ne? Und dann auch ganz offen.
Zu viel Verunsicherung und Sensibilität sind allerdings auch nicht hilfreich, sagt Birgitta Sticher. Schließlich muss die Polizei Regeln durchsetzen.
Wir brauchen natürlich schon die situationsangemessene Mischung. Also man muss auch selbstbewusst auftreten. Man muss auch mal Kante zeigen. Und es ist auch notwendig, weil nur die Polizei hat diese Gewaltlizenz, auch in Situationen, die jemand, der auch nicht mehr in der Lage ist, auf Kommunikation zu reagieren, den in die Schranken zu weisen.
Der Dienst auf der Straße ist härter geworden. Viel mehr Pöbeleien gegen Polizeibeamte, viel mehr Beleidigungen. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei ist streckenweise offensichtlich angeknackst. Eine Antwort darauf von Seiten der Polizei: verbesserte Kommunikation. Also weg von den harten Hunden, hin zu Beamten, die mit Worten deeskalieren wollen. Kommunikation ist unser wichtigstes Einsatzmittel, heißt es auf einem Plakat, mit dem für Nachwuchs geworben wird. Professorin Birgitta Sticher hat evaluiert, wie es bei der Polizei selbst angenommen wird.
Dieses Poster haben wir gefragt, die Kollegen auch der Schutzpolizei, wie denkt ihr darüber? Ist das bei euch angekommen? Und teilt ihr diesen Wert? Und die Zustimmung war fast 100%. Das heißt, Polizisten teilen heute in einem weit höheren Maße die Notwendigkeit, erstmal auch in schwierigen Situationen, auch da, wo der Bürger manchmal anpöbelt und der Bürger eben halt etwas vielleicht gestresst, gereizt ist, dass sie erstmal versuchen müssen, professionell zu kommunizieren und wirklich Gewalt als Mittel, auch wenn sie es dürfen, sehr, sehr nachgeordnet ist.
Wie schwierig sich das im Alltag auf der Straße gestaltet, weiß Kerim El-Sarraf nur zu gut. Greift die Polizei bei einer Beschwerde durch, kann es passieren, dass sich eine aufgebrachte Menschenmenge einmischt und offenbar von Misstrauen gegenüber der Polizei gesteuert wird.
Meistens ist es ja schon diese Übermacht an aggressiv wirkenden Menschen, die da um einen herum sind, ne, die natürlich die Arbeit in dem Moment schon extrem erschweren.
Laut Bundeskriminalamt werden jeden Tag 200 Polizisten im Dienst angegriffen. Die Gewalttaten reichen vom Flaschenwurf bis zum Mordversuch.
Was natürlich auch ein Faktor ist, ist dieser Social-Media-Bereich. Jeder hat mittlerweile ein Handy, jeder videografiert sofort irgendetwas, wenn er der Meinung ist, dass das interessant sein könnte.
Wie dieser Clip vom 9. August 2021 auf Twitter. Auf der einen Seite sorgt Beobachtung durch die Bürger für mehr Transparenz, findet auch Kerim El-Sarraf. Auf der anderen Seite wird seiner Meinung nach häufig manipuliert.
Teilweise werden, das ist auch bei Einsätzen passiert, die ich tatsächlich auch miterlebt habe, Videos dann auch zusammengeschnitten, dass es halt so passt, wie man es halt auch passend machen möchte in dem Moment. Und das finde ich halt immer sehr kritisch, als ob grundlos gerade polizeiliche Gewalt, ja, also unmittelbarer Zwang gegen eine Person ausgeübt wird, aber man die gesamte Vorgeschichte einfach gar nicht zeigt, was davor eigentlich passiert ist.
Natürlich gibt es bei der Polizei schwarze Schafe. Das belegen auch aktuelle Rassismusvorwürfe. Wenngleich die meisten Polizisten es sehr ernst nehmen mit der Gerechtigkeit, mit dem Schutz von Rechten und Gesetzen und der Menschenwürde. Entscheidend ist, wie genau man bei der Polizei hinschaut und welche Konsequenzen bei Verstößen gezogen werden. Professorin Birgitta Sticher von der Hochschule für Wirtschaft und Recht.
Es gibt manche, die haben mit sich Schwierigkeiten und natürlich, wie wir das insgesamt kennen, wer mit sich Schwierigkeiten hat, wird auch oft schwierig im Umgang und lässt sich zum Beispiel schneller provozieren in anstrengenden Situationen und hat nicht diese Möglichkeit, seine Gefühle zu regulieren. Das ist oft ein Problem. Die Frage der Polizei ist, wie sie mit diesen schwierigen Kollegen umgeht und welche Möglichkeiten sie in den Strukturen haben, das umzusetzen oder wie weit sie dort gebremst werden. Wenn zum Beispiel ein Polizist etwas tut, wird er dann hinterher eher freigesprochen als jemand anders? Wie weit wird auch die Strafverfolgung in den eigenen Reihen wirklich ernst genommen?
Eine einfache vertrauensstärkende Maßnahme bei der Polizei ist, dass sie inzwischen einen Teil ihrer größeren Einsätze mit Bodycams dokumentiert. Das soll zur Deeskalation beitragen und wenn nötig vor Gericht die Beweislage verbessern. Doch im alltäglichen Kampf gegen die Respektlosigkeit auf der Straße sind keine Kameras dabei.
Da fühlt er sich mal vielleicht falsch behandelt, weil er einen Strafzettel kriegt, mal angenommen. Und brüllt doch gleich rum. Gucken Sie mal da und kümmern Sie sich mal um die Rechten, kümmern Sie sich mal um die Linken und kümmern Sie sich mal um die Kanack. Und so eine Sachen kriegt man dann zu hören. Ja. Und da sage ich, nee, jetzt geht's hier um Ihre Ordnungswidrigkeit. Und das andere machen wir dann auch noch. Wenn der mich anpöbelt, Bullenschwein oder Beleidigung oder irgend sowas, dann weiß ich, der greift nicht mich an. Nicht mich als Person, Der sieht die Uniform, der greift den Staat an, die Behörde. Vor allem den Staat.
Bei Kerim El-Sarraf gehen die Beleidigungen oft noch in eine andere Richtung und versuchen, an einem anderen Punkt anzudocken, seiner Herkunft.
Gerade wenn man dann halt auch mit Beschuldigten, mit Migrationsgeschichte zu tun hatte und man natürlich trotzdem das Ganze in deutscher Sprache abwickelt, da ist es ab und an tatsächlich passiert, dass man auch beschimpft wurde als Verräter und ja.
Polizistinnen und Polizisten mit migrantischem Hintergrund schlägt manchmal allerdings auch Misstrauen von anderer Seite entgegen. Die Kollegen ohne Migrationsgeschichte schätzen sie als Dolmetscher, trauen ihnen aber nicht vollständig. Birgitta Sticher hört in internen Gesprächsrunden häufig:
Wir sind gut dafür, da, wo sie die Sprache brauchen, da zu sein. Wehe dem, aber wir sprechen dann unsere Sprache, dann ist da Misstrauen, ob wir hinter dem Rücken mit dem polizeilichen sozusagen Klientel irgendwie unter einer Decke stecken, ob wir da irgendwas nicht richtig machen. Also die Erfahrungen in der Polizei sind dann teilweise doch sehr kontrovers.
Aber letztlich muss man da drüber stehen. Also ich habe das nie so dicht an mich rangelassen. Für den Moment war das dann vielleicht unangenehm und ich habe auch erst über die Jahre ein dickeres Fell bekommen. Also als ich noch sehr jung war und auch erst ein paar Monate oder wenige Jahre im Streifendienst tätig war, da hat mich das schon stärker berührt, sicherlich.
Im Kontakt auf der Straße ist El-Sarrafs Antwort Konsequenz.
Und dann gab es auch Anzeigen, also wegen Beleidigung. Und dann war es halt für mich wichtig, dass die Öffentlichkeit feststellt, dass es halt Grenzen gibt, ne? Und das hat auch gar nicht so viel mit Migrationsgeschichte oder nicht zu tun, dass man einfach eine gewisse Stringenz in seinen Maßnahmen hat, die man draußen hat, ne? Also dass man sich da nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Und wenn man öffentlich beleidigt wird, dann natürlich müssen da Konsequenzen folgen.
Das Berufsverständnis von Kerim El-Sarraf, 32 Jahre, und Siegfried Tute Lehmann, 61 Jahre, unterscheidet sich in den zentralen Punkten wenig. Es ist die Balance zwischen Stringenz und Verständnis, auf die es beiden ankommt.
Aber es ist auch wichtig, empathisch zu sein. Also ich habe viele Situationen erlebt, gerade Überbringen von Todesnachrichten, gerade wenn es vielleicht auch noch um Kinder geht, die schwer verunfallt sind auf der Straße und die Eltern daneben sind. Also man ist da auch noch Seelsorger, so ein Stück weit.
Dieser Part liegt Siegfried Lehmann. Menschen zu helfen ist sein Ding. Aber das ist nur eine Seite des Polizeialltags. Manchmal muss ein Polizist auch zu seiner Waffe greifen. Beim ersten Mal ist Lehmann blutjung, gerade frisch bei der Polizei. Er und sein Streifenkollege sollen einen Einbrecher fassen, der nachts in einem Supermarkt Alkohol stiehlt. Als der wegläuft und auf Ansprache nicht reagiert, stoppt Lehmann ihn mit einem Schuss ins Bein.
Nö, der Kleine hat geschossen, und so ging es dann echt durch die Reihen. Auch anerkennend. Und auf der Dienststelle, da wurde ich als Held gefeiert. Und ich habe mich gar nicht als Held gefühlt. Ich habe geheult, und war fix und fertig. Ich habe gesagt, ich glaube, ich höre auf bei der Polizei.
Mit den Kollegen kommen damals in den 80er Jahren keine entlastenden Gespräche zustande. Und auch sonst nimmt sich niemand seiner an.
Das war zu der Zeit nicht so. Ich habe mitgespielt, ich habe mich da in die Rolle dann noch reinschieben lassen. So.
Ein zweiter Schusswaffengebrauch viele Jahre später wirft ihn vollends aus der Bahn. Er wird nachts zu einem Bankraub gerufen.
Nur diese schwarze Gestalt vor mir, man sieht ja kein Gesicht und so. Man kann ja gar nicht sagen, eine Reaktion oder sonst irgendwas. Und dann stand er mir so gegenüber und die Waffe in der Hand.
Lehmann ruft: Waffe weg, gibt einen Warnschuss ab und schießt voller Adrenalin und in Todesangst schließlich dreimal auf die Beine. Ein folgenschwerer Irrtum.
Hat sich ja später herausgestellt, dass es keine Waffe war, sondern eine programmierbare Fernbedienung.
Lehmann wird vom Polizisten zum Beschuldigten. Er muss seine Waffe abgeben, sich Fingerabdrücke abnehmen lassen. Schmauchspuren werden gesichert. Es folgt eine erkennungsdienstliche Behandlung. Ein Verfahren wegen Körperverletzung im Amt läuft an. Im Kopf ständig die gleichen Überlegungen.
Hetzen laufen lassen, was wäre gewesen, wenn er doch geschossen hätte und wenn du ihn erschossen hättest, das ganze Kopfkino, und das macht einen kaputt.
9 Monate wird ermittelt, dann bestätigt sich, dass sein Schusswaffengebrauch gerechtfertigt war. Doch Lehmanns Karriere ist trotzdem beendet. Auf Drängen seines Chefs sucht er widerwillig den Sozialdienst auf und bricht dort zusammen.
Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich dahin. Und dann kam auch ein Kollege, der da gearbeitet hat, an mich. Und der war der Erste, der nach meinen Gefühlen gefragt hat. Der hat nicht gefragt nach dem Ablauf oder nach dem Polizeilichen, sondern nach meinen Gefühlen.
Es folgen Krankschreibung, regelmäßige Sitzungen beim Psychiater, Tabletten zum Schlafen, Tabletten gegen Depressionen mit vielen Nebenwirkungen. Und vor allem Ängste, die er nie wieder los wird.
Also U-Bahn, S-Bahn fahren und sowas, Busfahren widerstrebt mir immer noch. Enge und viele Menschen, Weihnachtsmarkt oder sowas, kann ich nicht. Das ist Stress für mich. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt habe, kann ich auch bloß den jungen Kollegen allen sagen, wenn du merkst, es geht dir nicht gut und so, dann such dir Hilfe. Und die gibt es ja heutzutage.
Nach mehreren Behandlungen wegen posttraumatischer Belastungsstörungen arbeitet Siegfried Lehmann mit halber Stelle in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Er hat lange gebraucht, um ein neues Selbstbild zu entwickeln.
Also ich muss sagen, für mich, ich fand mich damals als der Harte und so, nicht? Und der, bei dem alles abprallt oder so, da fand ich mich besser. War einfacher, sagen wir mal so. Das Mittel muss gefunden werden, genau in die Mitte. Dass die harte Seite und die weiche Seite zusammengehören.
Heute würde Siegfried Lehmann nicht mehr Polizist werden wollen, erzählt er am Ende des Rundgangs durch Schöneberg Nord. Lieber würde er Sozialpädagogik studieren oder als Erzieher im Kinderheim arbeiten. Was ihn aktuell von dem Beruf abschreckt, den er mal sehr gemocht hat?
Die Gewalt und dass man als Polizist immer für die Fehler der Politik dasteht. Für die Politik ist man der Buhmann und für das Gegenüber, sagen wir mal, die Demonstranten da, ob die von rechts, von links, von der Mitte sind, ist ja egal, ist man auch der Buhmann. Wenn sie den Helfer brauchen, dann ist er wieder der Freund, ja.
Der jüngere Kollege Kerim El-Saraf beobachtet auch noch etwas anderes.
Man hat eine gewisse Berufsverdrossenheit bei einem nicht gerade geringen Teil des älteren Kollegiums. Das hat vielerlei Gründe, strukturelle, viele Einsparungen, die Kollegen über die Jahre miterlebt haben, was nicht nur monetär zu sehen ist. In Teilen kann man das auch wirklich nachvollziehen, ne? Wenn man da mal so die Einzelschicksale mitbekommt und dann erlebt oder erfährt, was denn so passiert ist.
Kerim El-Saraf brennt noch für den Beruf und wünscht sich, dass das auch so bleibt und er seine Vorstellungen, was einen guten Polizisten ausmacht, auf Dauer einlösen kann.
Ein guter Polizist ist für mich ein Kollege, auf den ich mich, wenn ich in einer schwierigen Einsatzsituation bin, zu 100% verlassen kann, ohne dabei bedingungslosen Chorgeist zu zeigen, der Dinge anspricht, wenn er der Meinung ist, dass die schieflaufen, der zu einem Großteil auch empathisch ist und diese Empathie auch transportiert, nicht nur im Kollegium, sondern auch vor allem dem Bürger gegenüber, aber auch eine hohe Durchsetzungskraft und Konsequenz in seinem Auftreten und seiner durchgeführten Maßnahmen draußen hat. Das ist so ein bunter Blumenstrauß für mich, von bis.